Heute bei mir zu Gast ist der Marco Hassler, der sich mit dem Thema Daten und wie wir Daten im Marketing sinnvoll einsetzen können, auseinandersetzt. Er gestaltet Systeme, in denen eben aus verschiedenen Datenquellen dann übergreifendes Marketing eben stattfinden kann. Und da gibt es vor dem Hintergrund der Cookie-Thematik, natürlich auch dem ganzen Datenschutzthema und so weiter, natürlich schon ein paar Fragen, die sich auch kleine und mittlere Unternehmen stellen können. Und genau die Fragen habe ich ihm in diesem Interview gestellt.
TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Es war ein bisschen Podcast-Pause, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, ich hatte mal wieder jede Menge zu tun und nachdem Kunden üblicherweise nicht gut darauf reagieren, wenn ich sage, Leute, ich lasse euer Projekt liegen, damit ich den Podcast machen kann, hatten da eben ein paar Projekte Vorrang. Diejenigen von euch, die mir auch auf Instagram folgen und auch auf Facebook und LinkedIn, haben dazu ja auch mein Social Navi Modell in den letzten Wochen vielleicht entdeckt, nämlich ein kleines Modell, das für das Thema Authentizität im Social Media Marketing so ein bisschen Bauplan und Anleitung sein soll. Wen das interessiert, das Modell selbst habe ich ja als Bild in verschiedenen, auf den verschiedenen Kanälen gepostet. Wer da so ein bisschen Informationsvorsprung bei diesen Dingen in Zukunft haben möchte, dem möchte ich meine Facebook-Gruppe ans Herz legen, Social Media und Online-Kommunikation authentisch oder facebook.com/groups/TheAngryTeddy. Natürlich der Link auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Dort zeige ich auch so ein bisschen, wie komme ich denn zu solchen Modellen, mitunter auch das Ur-Flip-Chart, auf dem die Sachen entstanden sind. Und ich freue mich dann natürlich auch auf Diskussion und Austausch, weil ich auch nicht die allwissende Müllhalde bin, sondern da einfach nur ein Denkangebot geben mag.
TheAngryTeddy.com, Social Media Podcast.
Ja, meine virtuelle Reise führt mich heute, ich habe extra noch nachgefragt, in die Schweiz zum Marco Hassler. Herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, bin gerne hier.
Ein weiterer Autor eines Buchs von Data-Driven zu Personal People-Based Marketing, erfolgreiche Digital-Marketing-Strategien in einer Privacy-First-Ära. Wie mich der Verlag aufmerksam gemacht hat aufs Buch, habe ich zuerst mal kurz überlegt, ist das was für mich, könnte das was sein für mich? Natürlich ist das Thema da, aber ich glaube, es ist einmal erklärungsbedürftig. Was verstehst du denn unter People-Based Marketing? Weil jetzt konnte ich natürlich ganz ketzerisch dazu sagen, es sind eh immer schon die Zielgruppen im Zentrum gestanden. Was ist da jetzt so neu daran?
Ja, das ist eine gute Anschlussfrage, genau, vielen Dank. Und ich ist mir auch gerade bewusst worden, wie lang der Titel ist, als du ihn vorgelesen hast. Und da steckt tatsächlich sehr viel auch drin in diesem Titel, dass glaube ich, uns heute beschäftigt in der ganzen Welt. Da steckt die ganze Cookie-Thematik drin, die uns alle rumtreibt momentan, wie das in Zukunft ausschaut. Und da steckt eben auch Technologie mit drin und da steckt aber auch die Person drin, eben das People-Based sozusagen, wo ich überzeugt bin, dass es ein Shift braucht in der Denke, weg von der reinen Datenbetrachtung, wo ich Daten als Masse sehe, wo ich irgendwie Klicks angucke oder wo ich Datentöpfe angucke, hin zu einer Sicht, wo ich eben wieder zurückkomme auf die Sicht des Nutzers, was sind dessen Motivationen, was hat der für Beweggründe, für Hintergründe. Und das ist das, was ich unter People-Based schlussendlich verstehe, nämlich diese Sicht auch aus dem Nutzer raus, den Nutzer besser verstehen, die einzelne Person besser zu verstehen, was die für Bedürfnisse hat, auf die eingehen, darauf personalisieren, dass ich das schlussendlich das People-Based zum Ausdruck bringen soll.
Jetzt beschreibst du ja im Buch verschiedene Themen. Ich möchte heute bewusst das Persona-Thema ein bisschen auf die Seite stellen, weil es in den letzten Podcasts etliche Male vorgekommen ist. Ich glaube, dass wir zu den letzten Sendungen das Thema einfach wirklich breit behandelt haben. Du hast Customer Journey Maps drinnen, du hast verschiedene andere Methoden drinnen, die ja alle mitsamt darauf basieren, ich brauche irgendwo Daten her. Und wir haben ja eingangs so ein bisschen gesprochen, dass bei mir vor allem kleine und mittlere Unternehmen sich Hilfe holen zu vor allem Social Media Themen. Wie schaffe ich es denn da, diese Daten zu sammeln, ohne dass ich jetzt große Systeme irgendwie auf einmal vorhalten muss, die mich möglicherweise in einer so einer kleinen Struktur eher überfordern werden?
Ja, also eigentlich tun es ja viele Unternehmen, tun es bereits, dass sie Daten sammeln, wenn wir irgendwo an Google Analytics denken zum Beispiel. Ich glaube, das ist so ein verbreitetes Tool auch bei mittelständischen Unternehmen. Das tun wir eigentlich schon lange. Es ist mehr auch die Frage, wie nutze ich dann die Daten weiter? Nutze ich die eben rein aus Sicht Massendaten, gucke ich Klicks an oder gucke ich das auf Nutzerebene an? Und das kann Google Analytics auch schon im Start, dass ich eigentlich auf einen einzelnen Nutzer runter versuche zu verstehen, wie der sich verhält. Da ist eigentlich auch alles gewachsen daraus, dass man halt heute vielleicht nicht nur für die Website diese Nutzersicht einnehmen muss, sondern auch über verschiedene Kanäle hinweg versuchen muss, diese Nutzerperspektive einzunehmen und da dann die Daten zusammenzuführen. Und das aber ist tatsächlich auch die Kernherausforderung schlussendlich, diese verschiedenen Kanäle zusammenzuführen auf Datenebene, um eben diese holistische Nutzersicht herzustellen. Mhm. Und damit befasse ich mich schlussendlich auch sowohl im täglichen Leben wie jetzt auch im Buch eigentlich, wie kann ich denn diese Daten schlussendlich über Kanäle, über Devices zusammenführen und das trotzdem noch in einer Art und Weise tun, die eben nutzerverträglich ist, beziehungsweise wo ich einen Consent vom Nutzer habe und der das auch zulässt, dass ich das tue und das nicht irgendwie hintendurch versuche, im Geheimen einzuheimschen, weil das ist auch nicht das Ziel dann schlussendlich.
Wie ist denn da so dein Eindruck dazu? Was ist da an Know-how in den Unternehmen da? Meine Erfahrung ist, je größer die Unternehmen werden, klarerweise, desto eher trifft man dort auch auf Experten, interne Experten natürlich auch. Wenn wir jetzt beim Beispiel Google Analytics bleiben, habe ich ganz oft damit zu tun, dass mir dann dieser eine Bericht, dieser Überblicksbericht mit Absprungzeiten, Absprungraten und Verweildauern und so weiter gezeigt wird und in Wirklichkeit darunter in die bestehenden Berichte, die ja automatisch da sind, ich müsste ja nur draufklicken, überhaupt, also sowas wie Demografiedaten, dass ich die erheben kann, erzähle ich ab und zu tatsächlich was Neues, was mich immer wieder überrascht. Aber wie siehst du generell jetzt im deutschsprachigen Raum so irgendwie die Wissensverteilung? Wie weit sind wir weg von den Dingen, die du dann sehr konkret im Buch zeigst? Wie könnte ich es denn nutzen? Wie kann ich es mir denn zusammensetzen?
Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Aspekte diesbezüglich. Also das eine ist, ich glaube, dass in den letzten Jahren ist das Wissen ständig gewachsen, auch die Verbreitung des Wissens, finde ich. Die Maturität ist deutlich höher geworden in allen Unternehmen, also sowohl in Großunternehmen wie auch in Mittel- und Kleinunternehmen. Ich glaube, Leute arbeiten mit Daten, sie kommen da stärker rein und das mal so auf der Seite, glaube ich, ist sehr viel passiert und sehr viel mehr Wissen vorhanden, als das früher der Fall war. Auf der anderen Seite, und das ist dann der andere Aspekt, ist natürlich, der Markt ist auch nicht stehen geblieben, beziehungsweise die Umwelt ist nicht stehen geblieben. Vieles hat sich tatsächlich verkompliziert mit der ganzen Consent-Geschichten, mit der Datensammlung, device-übergreifend, mit neuen technologischen Einschränkungen, die Browser jetzt stellen, wo alles sehr viel komplexer wird, würde ich jetzt sogar mal sagen. Und da läuft natürlich der Markt sozusagen wieder diesem davon, dass die Unternehmen aufgearbeitet haben. Und ich glaube, momentan sind wir gerade in einer Situation, wo der Gap überall wieder größer wird, weil so viel Unsicherheit im Markt da ist, wie das jetzt genau funktioniert mit Cookies in Zukunft und was wie Werbung dann noch betrieben wird und Attribution Modeling und weiß auch nicht was. Darum glaube ich, spüre ich tatsächlich größeren Gap, der sich da wieder auftut, nachdem, glaube ich, alle etwas aufgeholt haben in den letzten Jahren. Und den versuche ich wieder zu schließen oder versuche ich anzuadressieren.
Bleiben wir da vielleicht kurz drauf, weil das ganze Thema Datenschutz, Grundverordnung, cookiebasiertes Tracking und so weiter, das hat ja natürlich unser beider Branchen ja ordentlich durcheinander gewirbelt und gefühlt gehen wir irgendwie wieder so 15 Jahre zurück in Dingen, die wir schon konnten, können wir auf einmal nicht mehr. Ist es so tragisch? Gibt es Möglichkeiten, das zu einem guten Teil abzufangen? Weil was ja natürlich auch bei dir im Buch immer wieder rauskommt, und du hast das auch jetzt schon gesagt, es geht darum, Daten zu sammeln. Da könnte ja vor dem Hintergrund einer Datenschutzgrundverordnung und Dokumentationen, die da auch in kleinen Unternehmen herumliegen, die einfach einen gewissen Umfang haben, möglicherweise im Datenschutzbeauftragten ein bisschen schlecht werden, wenn ich dem sage, und du musst jetzt in Zukunft die Daten einfach selbst sammeln.
Genau. Also ich glaube, aus meiner Sicht gibt es in Zukunft gibt's zwei Welten bezüglich Daten. Es gibt die eine Welt, das ist die, wo ich keinen Content vom Nutzer habe, wo nicht mehr so viele Daten gesammelt werden können deswegen. Und da muss ich andere Mittel anwenden, um eben in dieser Welt wieder mich zurechtzufinden. Und die Mittel sind wahrscheinlich sehr ähnlich wie die, wie wir vor 15 Jahren hatten. Vielleicht mit etwas Technologie aufgepeppt sozusagen. Aber grundsätzlich wird das ein Umfeld, das nicht so super personalisiert ist, sondern mehr so auf Gruppenmarketing maximal rauslaufen wird. Und ich nenne das halt so eine Wüste sozusagen, eine Marketingwüste, weil ich nicht mehr so diese Dinge, die wir jetzt lieb gewonnen haben in den letzten Jahren, nämlich 1:1 Marketing, personenbasiertes Marketing, weil wir das eben nicht mehr tun können, dieser Welt. Auf der anderen Seite, das ist die zweite Welt sozusagen, die sich auftut, das ist dann das, was wir so den Brand Garden nennen, also im Prinzip, wo ich als Unternehmen versuche, eine personalisierte Welt, eine 1:1 Interaktion mit meinen Kunden, Nutzern aufzubauen, wo ich eben diesen Consent habe, wo ich Vertrauen aufbauen kann, wo ich First-Party-Daten schlussendlich auch aufbauen kann. Und in dieser Welt, in dieser zweiten Welt, da wird weiterhin oder noch viel mehr wird es möglich sein, personalisiertes Marketing zu betreiben, weil da habe ich all diese Voraussetzungen, da habe ich die Zustimmung des Nutzers und darum wird das eine ganz andere Herangehensweise sein in dieser Welt als in dieser ich nenne es spitz Marketing-Wüste dann schlussendlich.
Wenn wir jetzt so bei den Systemanforderungen irgendwo bleiben, ich weiß schon, dass das jetzt sehr ins Detail ausgeführt werden kann, aber was wären denn so aus deiner Sicht die Bausteine, die ich mir zusammensetzen muss, damit das grundsätzlich funktionieren kann? Das heißt, ich brauche mal irgendwie was, wo ich Web-Tracking betreiben kann, ich brauche irgendwo eine Datenbank, wo das hineingeht, ich muss das irgendwo ausspielen. Also sind so die Dinge, die ich mir als Unternehmen anschauen sollte und mir auch überlegen sollte, wo halte ich denn das vor und wie verknüpft es vor allem danach?
Genau, also im Kern steht im Prinzip so etwas wie eine Datenbank für Kunden oder für Nutzer, wo ich eben diese Nutzerprofile abspeichere und diese Identitäten abspeichere eigentlich, wo ich dann meine Daten dazu aufbaue. Das nennt sich sowas wie ein Identity Graph auf Englisch. Aber da liegen schlussendlich diese Profile drin, kombiniert mit der Customer Data Plattform, um den Begriff auch noch zu nennen. Also die zwei Bereiche sind im Prinzip der Kern, um eigene Datenprofile aufzubauen. Und das ist momentan noch sehr stark getrieben von Großunternehmen, die diese Softwarelösungen anbieten, aber das wird jetzt schnell, wird das auch irgendwo runterkommen auf vielleicht sogar Gratis-Anbieter, die solche Customer Data Platforms und Identity Graphs anbieten werden. Und ich glaube, da ist momentan gilt es am Markt, da etwas Umschau zu halten, was eignet sich für mein Unternehmen bereits, wo ist vielleicht noch, dass es zu teuer ist oder wo warte ich noch etwas zu. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, um sich damit zu befassen, um zu gucken, was für Technologie kann ich denn da in Zukunft einsetzen. Und auf Basis von diesem Kern sozusagen, von dieser Customer Data Platform und dem Identity Graph, da kann ich nachher versuchen, die anderen Systeme, Umsysteme, die ich habe, damit zu verknüpfen. Auf ID basiert, also auf Identitäten basiert, was halt heißt am Ende des Tages, dass ich irgendwo ein Login von einem Endnutzer brauche, eine E-Mail-Adresse oder sowas, weil das ist schlussendlich der Schlüssel, um verschiedene Systeme in Zukunft miteinander zu verknüpfen, wenn es die Cookies nicht mehr gibt. Mhm.
Kann man irgendwie Aussage über Faustregeln zu Kosten sagen, ab so und so vielen Usern sind wir bei mindestens diesem Investment, das da rein muss, laufende Kosten. Weiß schon, ist höchst individuell, ist mir klar, aber gibt so Dinge, Bandbreiten, in denen man sich bewegt.
Ja, es ist wirklich schwer zu sagen, eben weil die Bandbreiten halt riesig sind. Also ich glaube, das beginnt bei Null sozusagen, wenn man irgendwo ein Open-Source-Tool wählt, die aber dann auch sehr limitiert sind in den Möglichkeiten. Es gibt Gratis-Versionen oder Freemium-Versionen von Customer Data Platforms, wo ich für $100 im Monat oder sowas schon mal recht gut starten kann. Und das geht dann hoch bis zu 100.000 Euro im Jahr oder sowas, wenn ich in eine große Plattform investieren möchte. Also die Bandbreite ist wirklich riesig momentan sozusagen. Und das ist tatsächlich auch die Schwierigkeit abzuwägen, wo brauche ich denn so ein großes Tool, das auch noch andere Systeme anbindet, das vielleicht direkt integriert ist mit meiner Marketing Cloud oder mit anderen Marketing Tools. Oder reicht es, wenn ich da mal irgendwo klein beginne und das fortwährend dann darauf aufbaue? Das ist sehr unternehmensindividuell sozusagen, um da das richtige Tool dann rauszufinden.
Jetzt ist ja der große Vorteil und warum wir diese Systeme und diese technischen Grundlagen überhaupt besprechen, dass ich halt den User mehr oder weniger individuell durchbegleiten kann durch seine Reise, idealerweise hin vom Interessenten zum Stammkunden. Wie lege ich diesen Weg jetzt fest? Da ist ja auch im Buch beschrieben, Customer Journey Maps und verschiedene Überlegungen, Prioritäten von verschiedenen Marketingmöglichkeiten in dieser Kundenreise letztendlich. Aber wie komme ich dorthin, dass ich mir das überlege? Weil ich hatte auch schon mit Unternehmen zu tun, die mir an der Stelle gesagt haben, es ist alles Kaffeesud lesen.
Ja, wie komme ich dahin? Also natürlich ist nicht irgendwie was einfach. Ich muss mich tatsächlich in meine Kunden reinversetzen. Ich muss meine Kunden besser kennenlernen. Ich glaube, das steht mal am Anfang sozusagen, um eben diese Außensicht einzunehmen und nicht das Ganze aus einer Unternehmensperspektive zu sehen. Und dann ist aber meine Erfahrung, wenn man das mal geschafft hat, diesen Perspektivenwechsel, dann ist vieles ergibt sich vom einem ins andere. Dann sieht man, wo der Kunde Probleme hat, wo die Hürden liegen und wo man jetzt eben einschreiten könnte, um diese Hürden zu beseitigen oder welche Motivationen dastehen beim Kunden und die kann man dann ansprechen mit entsprechenden Marketingmaßnahmen. Also ich glaube, der wichtige Schritt ist wirklich, diesen Perspektivenwechsel am Anfang zu tun, in eben diese People-Based-Sicht oder in diese Customer-Centricity, um von daher das Ganze zu denken. Und in meiner Erfahrung in Projekten ist, dass wenn wir da beginnen auf der Seite, dann haben wir eher das andere Problem, dass wir so viele Ideen haben, was man denn jetzt alles tun könnte oder anpassen müsste oder wo man die Nutzer ansprechen könnte, dass wir beginnen müssen zu priorisieren. Wo hat es denn jetzt den meisten Impact? Welche Maßnahmen machen wir zuerst? Und nicht, dass uns das nicht einfallen würde, was man dann jetzt tun müsste, sondern es kommt dann in die Priorisierungsgeschichte rein, wo es dann halt eben geht zu überlegen, ja, und wo ist die meiste Wirkung? Wo kann ich am meisten Umsatz oder Conversion erzielen? Wie viel Aufwand steckt dahinter, um jetzt diese Maßnahme zu realisieren und das dann entsprechend abzuwägen, wo ich jetzt beginne schlussendlich dann mit den Low-Hanging Fruits oder was ich eben zurückstelle, weil es dann vielleicht doch etwas komplizierter ist und aufwendiger zu tun ist. Aber das ist normalerweise die Herangehensweise diesbezüglich. Ja.
Jetzt vor genau dem Hintergrund, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, über welche Zeiträume rede ich da, in welchen Zeiten kann sowas aufgedröselt werden, muss ich mir da ein Jahr Zeit nehmen, habe ich es in wenigen Wochen fertig, wie kann das laufen? Natürlich auch da wieder in Bandbreiten, ist klar, dass.
Also ich glaube, man sollte sich wirklich Zeit nehmen, um am Anfang diese Kundenperspektive einzunehmen und Ideen zu finden und da durchaus mal den einen oder anderen Monat investieren dafür, um das konzeptionell mal diese Bandbreite auch irgendwie zu sammeln und zu priorisieren. Und dann kann man aber wirklich aus meiner Sicht sehr schnell in eine Umsetzung reingehen, die dann nicht irgendwie Monate dauern muss, sondern wenn ich dann irgendwo die Low-Hanging-Fruits rausfinde und das ist vielleicht nur, dass ich einen E-Mail-Nurture aufsetze, der auf Basis von bestimmten Interaktionen dann dem Nutzer automatisch Mails raussendet, vielleicht weil er ein Produkt im Warenkorb vergessen hat, ganz einfaches Beispiel. sowas lässt sich je nach System in der Wochenfrist oder was umsetzen, ist vielleicht schon ein Standardfeature aus dem Produkt raus. Und andere Geschichten, die dann vielleicht länger brauchen, weil sie eine komplexe Journey umfassen, ist dann vielleicht was man am Anfang noch zurückstellt. Aber so kann man im Prinzip sehr schnell, ich glaube, in 2-3 Monaten die ersten Ideen auf den Boden bringen und umgesetzt haben und damit direkt eigentlich profitieren von diesen Maßnahmen. Und klar, irgendwann ist man am Punkt, wo man schon die low-hanging fruits gelöst hat oder schon realisiert hat. Dann geht es dann Richtung die Punkte, die etwas mehr Aufwand und dafür auch hoffentlich mehr Impact haben, die zu realisieren. Und dann ist vielleicht, geht es in die Monate rein oder sowas, wo man dann halt vielleicht mal 6 Monaten das nächste Ergebnis sieht oder vielleicht sogar eine Planung macht für die nächsten 2 Jahre, was jetzt alles in den nächsten 2 Jahren realisiert wird. Also so gehen wir typischerweise an die Geschichten ran.
Wenn jetzt jemand von deiner augenscheinlichen Expertise profitieren mag und wissen mag, wie komme ich mit dir in Kontakt? Wo finde ich dich im Netz? Wo gibt es Dinge, wo du selbst vielleicht auch Dinge zur Verfügung gestellt hast? Was wären die Touchpoints zu dir?
Ja, also ich glaube, man findet mich sicher bei Google, sicher auf LinkedIn. Also wenn ich poste, dann poste ich auf LinkedIn viel Content. Sonst ich arbeite bei Merkle als Dienstleister, wo wir natürlich auch auffindbar sind. Bin da als Berater tätig. Genau, also ich glaube, im Internet gibt es genügend Ansatzpunkte. Und sonst auf Amazon findet man mich auch.
Kann ich bestätigen, habe ich alles gefunden in Vorbereitung auf unser Gespräch. Kommt natürlich wie immer alles in die Shownotes, damit auch da der Link natürlich hergestellt ist. Marco, vielen herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise und einen prägnanten Überblick über das Thema gegeben hat. Ich weiß, du könntest noch Stunden weiterreden, aber ich glaube, so als Einstieg haben wir da einen ganz guten Überblick geschaffen.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und jederzeit wieder.
Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf theangryteddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das begünstigt die Sichtbarkeit dieses Podcasts in den Charts und sorgt dafür, dass weitere Hörer auf diesen Podcast aufmerksam werden. Würde mich sehr freuen, wenn du mich da ein bisschen unterstützen kannst und dir kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst, um da die Bewertung zu hinterlassen. Vielen herzlichen Dank.
TheAngryTeddy.com Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/TheAngryTeddy.